Liebe Gäste, liebe Gemeinde,
o du Fröhliche, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, nur der Engel wacht. Gott ist Mensch geworden, der Sohn Gottes kam in Bethlehem zur Welt. Diese Botschaft begegnet uns momentan überall. Sie begründet das Weihnachtsfest. In der Vorweihnachtszeit taucht diese Botschaft ständig auf. In Liedern, wir haben ja schon eben welche gesungen, aber auch, wenn man durch Geschäfte geht, hört man solche Lieder oder auf dem Weihnachtsmarkt. Geschichten werden den Kindern erzählt mit dieser Botschaft. Natürlich am 24. dann die Christmesse. Da wird der Pastor aller Voraussicht nach genau diese Botschaft nochmal ausbreiten. Also man kann sagen, alle reden davon, alle wissen darüber, aber keiner glaubt es. So könnte man das zumindest auf die Gesellschaft bezogen zusammenfassen. Es ist Folklore. Ja, es gehört zur Tradition, wie der Weihnachtsmann und sein Rentier. Glauben wir ja auch nicht, dass da im Harz ein Mann mit langem Bart wohnt und einmal im Jahr kommt er raus und bringt den Kindern Geschenke. Ebenso eben die Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist. Es ist Folklore. Es ist alles Quatsch, was wir so singen und was man sich so erzählt. Wir nehmen uns heute mal Zeit, den Kern von Weihnachten zu durchdenken. Dieser Kern ist eben die Botschaft, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Also will sagen, Gott und Jesus sind quasi das Gleiche. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen, aber so ist es gemeint. Gott und Jesus sind das Gleiche. Also Jesus verhält sich genauso, wie Gott sich verhält. Jesus redet, so wie Gott redet. Und er zeigt uns damit, wie Gott ist. Also Jesus gleich Gott. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Aber kann man das glauben? Wir wollen das heute einmal nüchtern durchdenken. Wir wollen nicht nachplappern, was die Kirche uns sagt. Wir wollen auch nicht nachplappern, was Atheisten uns sagen, sondern unser eigenes Urteil bilden. Dazu schauen wir uns ein paar historische Fakten an und überlegen dann, was für logische Schlüsse wir daraus ziehen. Und wir beginnen mit einem neutralen Gewährsmann. Dieser Mann war kein Christ, er lebte aber zu Zeiten Jesu, also war zeitlich sehr nahe dran. Er war kein Christ, sondern er war ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber. Also von der Abstammung her war er Jude und hat dann für die Römer gearbeitet und so eine Chronologie des jüdischen Volkes geschrieben. Aber wie gesagt, kein Christ. Und er hat einen Absatz über Jesus verfasst, den möchte ich euch mal vorlesen, der erscheint auch über mir an der Leinwand. Also Josephus Flavius heißt der gute Mann und er schreibt Folgendes. Nun gab es um diese Zeit einen Mann mit Namen Jesus, einen weisen Mann, wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freuden annahmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft. Soweit Josephus Flavius. Also Josephus ist vorsichtig, ja, er sagt nicht, Halleluja, Jesus lebt, ich bin Christ. Aber er merkt schon, da ist etwas passiert, das kann ich nicht so ganz einordnen. Da gibt es eben die Anhänger von Jesu, die sagen, das ist nicht mal mehr ein Mensch, das ist schon mehr als ein Mensch. Josephus sagt, dass Jesus Wunder getan hat. Er bestätigt nebenbei gesagt, dass er gelebt hat, dass er existiert hat und dass er irgendetwas Besonderes war. Das ist Josephus klar. Das hat er so aus seiner neutralen Position, sieht er das. Da wollen wir jetzt weiter einhaken und uns fragen, was ist dieses Besondere genau? Warum ist Jesus besonders? Und wir fangen mal bei dem Verständnis an, was Jesus von sich selber hatte. Ja, wir werden das nicht einfach so schlucken, aber da wollen wir anfangen. Was sagt Jesus über sich selber? Wenn man sich die Evangelien anschaut, sieht man ziemlich schnell, Jesus trat mit einer göttlichen Autorität auf. Er trat auf in dem Selbstverständnis, ob ich jetzt etwas tue oder Gott etwas tut, das ist im Grunde gleich, weil Gott und ich sind uns immer einig. Wir machen immer zusammen, was ich tue, das tut auch Gott. So fing Jesus zum Beispiel an, sich alttestamentliche Schriftworte zu nehmen, also die jüdische Bibel, und sie neu zu interpretieren, aber auch noch zu ergänzen, zu verschärfen. Ja, aus jüdischer Sicht damals ein Sakrileg. Das darf niemand. Kein Mensch darf einfach ein Wort Gottes nehmen und sagen, ja, aber es ist ganz anders gemeint oder ihr müsst das noch ein bisschen tiefer auslegen. Geht gar nicht. Darfst du nicht. Aber Jesus tut das aus seinem jüdischen Selbstverständnis heraus und signalisiert damit, ich und Gott stehen auf einer Stufe. Sagt zum Beispiel, ihr sollt nicht töten, steht im Alten Testament, das ist auch in Ordnung, das stimmt auch, aber ihr müsst es weiter auslegen, schon wenn ihr innerlich zornig seid auf jemanden. Schon dann habt ihr gesündigt, schon dann ist das so, als ob ihr jemanden töten wolltet. Ja, er nimmt also eine alttestamentliche Stelle und er setzt da noch oben einen drauf. Und das ist aus jüdischer Sicht vollkommen unmöglich. Damit stellt er sich mit Gott auf eine Stufe. Oder anderes Beispiel, er vergibt einem Sünder. Da bringen Menschen einen gelähmten Freund zu ihm, dann kommen sie ins Gespräch und Jesus sagt dann zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Boah, da stand den Zuschauern der Mund offen. Was hat der da gemacht? Das darf der nicht. Der kann nicht einfach sagen, dir sind die Sünden vergeben. Das ist ein Privileg Gottes. Das darf niemand anderes tun. Ja, Jesus hatte genau dieses gleiche Verständnis, aber er sagte eben, ich bin Gottes Sohn, ich bin mit Gott auf einer Stufe, deswegen kann ich im Namen Gottes Sünden vergeben. Eine weitere wichtige Sache, in den Evangelien lesen wir immer wieder, dass sich Jesus als Menschensohn bezeichnet. Menschensohn. Dürfen wir jetzt nicht so verstehen, dass er sagt, ich bin der Sohn eines Menschen. Das wäre ja banal, ja? Jeder von uns ist der Sohn eines Menschen oder die Tochter eines Menschen. Klar, sowas muss man nicht betonen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, dann bezieht er sich auf eine Stelle im Alten Testament, eine Vision des Propheten Daniels. Daniel, ein Prophet des Alten Testamentes, hat ein Buch geschrieben und dort legt er eine Vision oder schreibt er eine Vision auf, die er hatte. Und in dieser Vision sieht er den Stellvertreter Gottes, ja, derjenige, durch den Gott handelt, sozusagen Gottes rechte Hand, derjenige, der mit Gott gleich ist. Und eben Daniel nennt diese Gestalt den Menschensohn. Wenn Jesus also sagt, ich bin der Menschensohn, sagt er, ich bin diese Person, von der Daniel sagt, es ist der Stellvertreter Gottes. Wir könnten unzählige weitere Belege anführen, wo Jesus sich mit Gott auf eine Stufe gestellt hat. Berühmter Vers, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles Attribute, die sich nur Gott zuschreiben kann. Okay, das ist erstmal der Befund. Ja? Das hat Jesus von sich behauptet. Nun haben wir gesagt, wir wollen das nicht einfach nachplappern und glauben, was uns andere erzählt. Wir wollen das mal kritisch hinterfragen. Es ist ja so, dass so mancher Verrückte sich in Gedanken reinsteigert, die einfach nur noch abstrus sind. Also, wenn wir jetzt eine Psychiatrie besuchen würden, es wäre nicht ausgeschlossen, dass da ein Mensch, ein Patient sitzt, der von sich behauptet, ich bin Gottes Sohn, ich bin Jesus. Und er meint damit, ich bin Gott. Und dann würden wir ihm sagen, naja, du bist doch nicht Gottes Sohn, also du bist doch hier eingesperrt in einer Zelle. Nein, ich bin hier nicht eingesperrt, ich kann jederzeit durch die Wände gehen, so wie ich will. Ja? Du hast mich hier nur zufällig angetroffen. Ja, aber du nimmst doch Medikamente, da stehen doch die Pillen auf dem Tisch. Ja? Gottes Sohn nimmt doch keine Medikamente. Er sagt, nein, ich nehme sie nicht. Ich will nur die Schwester nicht verärgern, deswegen stecke ich sie im Mund, zauber sie weg und alles ist in Ordnung. Ja? Das ist, ne? Ich bin Gottes Sohn, ihr schnallt das nur nicht. Solche Verrückte gibt es, auf jeden Fall. Aber, das muss man dazu sagen, alle anderen, jetzt mal abgesehen von diesem Patienten, sind sich dann auch einig, es ist nicht Gottes Sohn, sondern er ist verrückt. Wenn man den Arzt fragt, Hast du da wirklich Jesus bei dir im Zimmer? Sagt er, nee, natürlich nicht. Der Mann ist verrückt. Das heißt, wenn man die Angehörigen fragt, werden sie sagen, er ist krank. Es ist traurig, dass er das so sagt, dass er Gottes Sohn ist. Also Ärzte, Pflege, Angehörige, alle wären sich einig, er ist verrückt. Jetzt auf unser Thema bezogen, belässt uns das allerdings nur noch zwei Möglichkeiten. Wir haben hier Jesus, der sagt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Zwei Möglichkeiten haben wir jetzt. Entweder Jesus hat recht, er ist tatsächlich Gottes Sohn, oder aber er ist verrückt. Das wären die beiden Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat das auf den Punkt gebracht. Ein Zitat, was ich euch vorlese, und es erscheint auch über mir an der Leinwand. C.S. Lewis ist jetzt ein Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, also kein Zeitgenosse. Er macht sich einfach logische Gedanken darüber. Ja? Schreibt Folgendes. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat. Also, ich bin Gottes Sohn, ich bin mit Gott auf einer Stufe. Ein solcher Mensch wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer, der denkt, er ist Gottes Sohn, oder er wäre Satan in Person, also das Böse, was die Menschen verführt in eine falsche Richtung. Wir müssen uns deshalb schon entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Aber wir können ihn, Jesus, nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Also das ist die Wahl, vor der wir stehen. Wenn Jesus tritt uns mit diesem Anspruch gegenüber und wir müssen sagen, du bist verrückt oder du hast recht. Das ist die Frage, die wir für uns klären müssen. Jesus zwingt uns da zu einer Entscheidung. Gottes Sohn oder ein Verrückter? Das ist die Frage. Also, gehen wir der nach. War Jesus verrückt? War er ein Verrückter? Schauen wir uns dann dazu zunächst einmal seine Lehren an. Zum Beispiel die berühmte Bergpredigt. Hat jeder schon mal gehört. Bergpredigt. Wenn man sich die durchliest, was lehrt Jesus da? Er lehrt Feindesliebe. Er sagt, liebt eure Feinde, nicht nur eure Freunde, sondern liebt auch die, die euch nicht mögen, die euch vielleicht sogar hassen. Oder er gibt uns die berühmte goldene Regel, wo er sagt, was du nicht möchtest, was andere dir zufügen, das füge auch keinem anderen zu. Seine Lehren bilden an vielen Stellen die Grundlage für unsere heutige Zivilisation. Um mal ein Beispiel zu nennen, das Recht der Kinder. Ja, wenn man sich das jetzt mal so global anguckt, in christlichen Zivilisationen, also wo das Christentum lange Zeit dominierend war, in diesen Zivilisationen haben Kinder viel, viel mehr Rechte als in anderen Zivilisationen. Das liegt an Jesus. Zum Beispiel hat Jesus einmal gesagt, passt auf, dass ihr den Kindern nichts antut, denn sie haben einen Schutzengel und ihr Schutzengel sieht jederzeit das Angesicht Gottes, also hat einen direkten Draht zu Gott. Und deswegen tut Kindern nichts Böses an. Passt auf sie auf. Das ist ein Wort, das ist in unserer Gesellschaft wirkungsmächtig geworden, also es hat einen Einfluss entwickelt. Und so sind christliche Zivilisationen viel, viel kinderfreundlicher als andere. Also wir sehen hier schon, das sind nicht die Worte eines Verrückten. Ja, ein Verrückter ist narzisstisch, der hat abstruse Vorstellungen, das ist alles Kauderwelsch. Aber wenn wir Jesus lehren sehen, dann sehen wir, er hatte den anderen im Blick. Er lehrte Liebe, also schaut auf den anderen. Ja, seine Worte sind weise, sie haben unsere heutige Zivilisation geprägt. Das sagt kein Verrückter von sich. Schauen wir auf seine Taten. Verrückte haben so diese Eigenschaft, dass sie in ihrem Wahnsinn sich und andere zerstören. Paradebeispiel Adolf und seine Nazis. Ja, das war ein Wahnsinniger, der hatte diese Ideologie und dann hat er sich da reingefuchst und hat andere mitgenommen und das kam zu schrecklichen Ding. 6 Millionen Juden wurden ermordet, Europa lag in Schutt und Asche. Das ist, wohin Wahnsinn führt. Es zerstört andere Menschen. Schauen wir auf Jesus. Jesus hat niemanden zerstört. Er hat sich zerstören lassen. Als die Römer ihn töten wollten, hat er nicht gesagt, so, jetzt schlagen wir rein, jetzt machen wir alles, also zu seinen Anhängern hat er nicht gesagt, jetzt legen wir los, jetzt machen wir alles platt, sondern er ließ sich kreuzigen. Das macht kein Verrückter, das macht kein wahnsinniger Narzisst. Er war nicht verrückt. Also zwei Fakten haben wir auf dem Tisch. Fakt Nummer 1, Jesus behauptet, ich bin Gott gleich, ich bin Gottes Sohn. Fakt Nummer 2, Jesus war kein Verrückter. Diese beiden Fakten haben wir uns erarbeitet und sie lassen nur einen Schluss zu, nämlich, dass sein Anspruch wahr ist. Er muss wahr sein, weil ein Mensch, der nicht verrückt ist, sowas nicht behaupten würde, wenn es nicht stimmt. Und trotzdem wollen wir nochmal nachhaken, und zwar deswegen, weil es hier ja um eine sehr, sehr wichtige Sache geht. Wenn ich diesen Schluss in dieser Form so für mich ziehe, hat das für mein Leben enorme Konsequenzen. Da muss ich natürlich gucken, was hat dieser Jesus gesagt? Was lehrt er für mein Leben? Und ich muss mein Leben auch ändern, wenn ich das wirklich anerkenne, dass er Gottes Sohn ist, nämlich nach dem, was er sagt. Und das sind schwerwiegende Weichenstellungen im Leben. Und darum müssen wir ganz sicher sein. Und wir fassen noch einmal nach. Es gibt einen weiteren gewichtigen Beleg, der seinen Anspruch untermauert, dass er Gottes Sohn ist, nämlich die Auferstehung. 3 Tage, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, stand er von den Toten auf. Oder wir wollen das mal ganz vorsichtig formulieren und sagen, seine Jünger behaupteten, dass er von den Toten auferstanden ist. Ja, das sind Wir können diese Bibel ja auch als historisches Dokument betrachten. Ja, man kann wissenschaftlich das zeitlich einordnen, wann wurden die Briefe des Apostel Paulus geschrieben. Und wir können das so datieren auf vielleicht 20, 30 Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Das heißt, hier spricht jemand, der ein Zeitzeuge ist, der Leute gekannt hat oder kennt, die noch am Leben sind, die gesehen haben, wie der auferstandene Christus leibhaftig vor ihnen stand. Also das sind Augenzeugen. Zumindest behaupten sie das. Sie behaupten, Augenzeugen zu sein. Wir wollen ja ganz vorsichtig sein. Sie behaupten es. Die Jünger behaupten, wir haben Jesus gesehen. Und Paulus sagt, mir ist er leibhaftig erschienen. Sagen Sie die Wahrheit. Fragen wir anders. Macht es Sinn für diese Leute, es zu erfinden? Das wäre ja die Alternative, dass sie gelogen haben und dass sie es erfunden hätten. Da dürfen wir jetzt nicht von heute aus denken, weil dann könnte man sagen, ja, das macht schon Sinn, weil schau dir mal an, wie reich die katholische Kirche ist, ne? Was die für Geld gehortet hat im Vatikan. Alles unter der Behauptung, Jesus ist auferstanden, hat schon Sinn gemacht, ja? Das ist aber Blick von heute. Wir müssen uns ja in deren Lage hineinversetzen. Und man kommt zu dem Schluss, die Auferstehung zu erfinden, hat für die Jünger überhaupt keinen Sinn oder hätte für die Jünger überhaupt keinen Sinn gemacht. Denn das zu glauben und das zu verkünden, hat für sie nur Verfolgung und Leid gebracht. Alle Jünger Jesu sind den Märtyrertod gestorben, alle bis auf einer. Das heißt, sie wurden gefangen genommen von den Römern. Und die Römer haben gesagt, oder die Juden, je nachdem, haben gesagt, wenn du aufhörst zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn du aufhörst, darüber zu reden, dann kannst du gehen. Aber wenn du weitermachst, töten wir dich. Ja, genauso wie wir deine Freunde schon getötet haben. Und diese Jünger sagen, ich sage es weiterhin. Ich rücke nicht davon ab. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie das tun, wenn das nicht stimmt? Es wäre blöd. Der einzige logische Schluss, warum sie standhaft geblieben sind und gesagt haben, Jesus ist auferstanden, es ist egal, ob du mich tötest, ist, weil es für sie, oder weil sie davon überzeugt waren, dass es für sie wirklich egal ist, weil, wenn sie getötet werden, mit Jesus ewig leben, weil sie wissen, Jesus ist auferstanden. Es hätte keinen Vorteil und es hätte keinen Sinn gemacht, das zu erfinden. Wir können einen weiteren Aspekt, der damit vielleicht zusammenhängt, nennen. Und zwar, die Auferstehung hat sich in den ersten Jahrhunderten rasant ausgebreitet, und zwar ohne staatliche Hilfe und ohne Gewalt. Ja, sogar mit Gegengewalt, also die römische Besatzungsmacht hat die Christen brutal unterdrückt. Ein solches Wachstum braucht ja einen Motor. Ja, warum dehnt sich das alles weiter aus, obwohl gar nicht, warum dehnt sich das alles weiter aus, obwohl ja die Besatzungsmacht dagegen ist? Und wenn man die Jünger fragt, was war der Motor, dann sagen sie, der Motor ist, Jesus lebt. Und ein anderer Motor ist auch nicht erkennbar. Es war keine Gewalt im Spiel, keine staatliche Unterstützung. Die Auferstehung hat das Christentum hat dazu geführt, dass sich das Christentum ausbreitet. Und schließlich ein letzter Gedanke dazu. Bis heute behaupten Millionen von Menschen, ich spüre die Gegenwart des auferstandenen Christus. Wenn ich bete, wenn ich still werde, ich spüre, dass Jesus lebt, dass er gegenwärtig ist, dass er auferstanden ist. Kann man sagen, okay, manche davon sind ja auch nachweislich Spinner. Ja, wenn man sich jetzt mal so eine Fernsehdokumentation aus Amerika anguckt, irgendwelche abgedrehten Pfingstler oder so, das kannst du ja nicht alles für bare Münze nehmen. Ist okay, ja. Das gestehe ich ein. Es gibt in der Tat auch Spinner, die sich Christen nennen. Aber wenn sich unter allen Christen, die das über die Jahrtausende behauptet haben, auch nur einer nicht getäuscht hätte, dann wäre schon erwiesen, dass Jesus lebt. Machen wir uns das mal an einem Beispiel klar. Jetzt ein Beispiel. Wir wollen die Frage klären, ob Andreas letzten Sonntag im Gottesdienst war. Ja, Andreas ist ein junger Mann aus unserer Gemeinde und wir wollen jetzt, er darf natürlich nicht mitspielen, und wir wollen jetzt klären, war er letzten Sonntag im Gottesdienst? Und 80 von uns sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich habe mich mit anderen unterhalten. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. 20 von uns sagen, ja, ich glaube schon, dass ich ihn gesehen habe. Ja, von diesen 20 täuschen sich aber 19. Die haben ihn nämlich verwechselt mit Luca. Ja? Anderer Mann aus unserer Gemeinde, sieht so ähnlich aus. Okay? Also 80 wissen gar nichts davon. 19 meinen, sie hätten ihn gesehen, täuschen sich aber. Einer, ein einziger, hat tatsächlich mit ihm gesprochen, sagt das, und er täuscht sich auch nicht. Ja, so, jetzt die Frage, war er da, war Andreas da oder war er nicht da? Per Logik, er muss da gewesen sein. Spielt keine Rolle, dass 80 ihn nicht gesehen haben, dass 19 sich getäuscht haben. Wenn einer mit ihm gesprochen hat und sich daran richtig erinnert, dann ist klar, dass er da war letzten Sonntag. Genau das Gleiche gilt für die Frage, ob Jesus lebt, ob er da auferstanden ist. Millionen von Christen sagen, ich erspüre die Gegenwart des auferstandenen Christus. Ich erlebe Jesus. Wir brauchen einen einzigen seriösen Zeugen. Wir brauchen einen einzigen, von dem wir sagen können, der täuscht sich nicht. Und es ist bewiesen, dass Jesus lebt. Weihnachten rückt immer näher. Und überall heißt es, Jesus war Gottes Sohn. Bei vielen geht das so da rein und da raus und keinen interessiert es wirklich oder vielleicht ein bisschen oder so. Aber wir haben heute mal uns Zeit genommen, das nüchtern zu durchdenken. Nicht einfach irgendwas nachplappern, sondern eigene Schlüsse ziehen. Und ich möchte noch einmal die wichtigen Punkte wiederholen, die wir festgestellt haben. Zunächst einmal haben wir gesehen, dass Jesus von sich selber behauptet, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott gleich. Und das lässt uns nur eine Alternative, also zwei Optionen, nämlich entweder sagt er die Wahrheit, stimmt, was er sagt, oder er ist verrückt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen haben wir seine Glaubwürdigkeit überprüft und festgestellt, Jesus war nicht verrückt. Ein Verrückter hätte nicht eine solche Lehre entwickeln können. Ein Verrückter hätte auch ganz anders sich verhalten, wenn er gekreuzigt worden wäre oder wenn er gefangen genommen wäre und so weiter. Er war kein Verrückter. Deswegen bleibt nur der Schluss, dass sein Anspruch wahr sein muss. Und schließlich haben wir uns die Auferstehung betrachtet, die diesen Anspruch untermauert. Sie zu erfinden, hätte für die Jünger damals keinen Sinn gemacht. Sie haben es behauptet, weil sie fest davon überzeugt waren, dass es wahr ist, weil sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Die Ausbreitung des Christentums ist nicht anders zu erklären, als dass Jesus auferstanden ist. Und noch heute erleben Menschen den auferstandenen Christus. All das bietet uns eine seriöse und gut durchdachte Grundlage. Aber es ist kein Glaube. Glaube beginnt nämlich dann, wenn man anfängt zu vertrauen. Nicht einfach nur sagt, ich habe logische Schlüsse gezogen, es muss richtig sein, sondern in dem Moment, wo ich anfange zu vertrauen. Nämlich zu vertrauen, dass Jesus tatsächlich hier und jetzt da ist, dass er mich führt, dass er mir den richtigen Weg weist und dass er mich beschützt. Und so ein Vertrauen kann man nicht durch logische Schlüsse erzwingen, sondern für ein Vertrauen muss man sich entscheiden. Man muss sich dafür bewusst entscheiden. Und dazu lädt uns Jesus Christus, der Auferstandene, der heute hier ist, dieser Jesus lädt uns dazu ein, den Weg gemeinsam mit ihm zu gehen, den restlichen Lebensweg gemeinsam mit Jesus zu gehen. Und dieser Weg mit Jesus beginnt immer am Kreuz. Am Kreuz ist der Ort, wo der Weg mit Jesus beginnt. Dort am Kreuz ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Er hat alles, was wir falsch gemacht haben, alle unsere Verfehlungen auf sich genommen, alles, was uns von Gott trennt, nimmt er hier hinweg. Und wenn wir aufs Kreuz schauen und sagen, Jesus, du meinst mich. Ich möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte, dass alles, was zwischen mir und Gott steht, hinweggenommen wird. Und ich danke dir, dass du das am Kreuz für mich getan hast. Wenn du das vom Herzen sagst, dann beginnt dieser Weg gemeinsam mit Jesus. Und dazu lädt uns Jesus ein, einen neuen Anfang zu machen, ein Leben mit Gott zu beginnen. Er lädt dich ein. Er sagt, kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Gottes Arme sind weit geöffnet und Gott wartet darauf, dass du nach Hause kommst. Amen.